Zum 571. Mal begrüßt euch der Sneakpot. Wir werden jetzt hier durch die Prärie reiten und noch ein paar Pferde einfangen gehen. Und dann besprechen wir für euch den Film The Ballad of Buster Scruggs. Mit mir hier der Cowboy. Das ist Robert Krüger.
Howdy, my name is Buster Scruggs. They call me the San Saba Sunbird. Und da drüben, das ist mein Pferd Dan.
Hello. Ach nee, ich hätte dir...
Stefan Giesbert, Dan... Das Pferd, na egal, ich musste deinen Namen dann irgendwie reinbringen.
Genau das.
Mein bestes Vian, was ich von. Nee, es war nicht mein bestes, es ging so. Ja.
Ich habe gerade hier voll das Durcheinander gemacht mit meinen Kapitelmarken. Also das fängt ja schon wieder gut an.
Alle Tabs verwurstelt.
Ach, Tabs verwurschteln. Bei der Menge Tabs, die ich habe, da wurschtelt nix.
Da wurschtelt man nichts mehr. Da macht man nur noch Kapitelmarken kaputt.
Das ist große Entspannung.
Möchtest du zusammenfassen oder soll ich?
Fass du gerne zusammen. The Ballad of Buster Scruggs. Worum ging's?
Ja, wenn ich das so einfach sagen könnte.
Das ist nämlich echt schwierig. Deswegen bin ich sehr froh, dass du jetzt freiwillig die Rolle übernommen hast, das zusammenzufassen.
Ja, also The Ballad of Buster Scruggs ist auf jeden Fall mal ein Netflix-Exclusive-Titel von den Coen-Brüdern.
Ja, damit hattest du mich dann auch irgendwie.
Damit hatte ich dich? Okay. Mhm. Ja, ich habe das.
Irgendwie finde ich die ja schon sehr reizvoll.
Sie werden immer seltsamer teilweise mit ihrem Humor, muss man irgendwie sagen. The Ballad of Buster Scruggs jetzt 2018 ist ein Episodenfilm. Es sind vier Episoden. Und ja, die haben erstmal grundsätzlich, außer der Tatsache, dass das alles so im Wilden Westen oder wie ja, Wilder Westen, das ist immer so ein Thema, wo man lange drüber streiten kann, ob der so wild war, aber jedenfalls in diesem, was man Wilden Westen nennt, also in dem Western-Thema angesiedelt sind. Ansonsten sind die erstmal nicht nennenswert miteinander verschränkt. Thematisch bietet sich am Schluss, wenn man alle vier Episoden gesehen hat, bietet sich das Thema Tod.
Sind sechs?
Nee, es sind vier. Oder? Fünf?
Hm. Ich dachte, es sind sechs gewesen.
Es können auch sechs gewesen. Also lass uns mal durchgehen. Es gibt also die erste Variante, die erste Episode ist tatsächlich die namensgebende Buster Scruggs Geschichte, ein weiß gekleideter Cowboy, der gerne singt und mit seinem Pferd durch die Gegend reitet, mit seinem Pferd Dan und er auf ihn ist sein Kopfgeld ausgesetzt, weil er als Misanthrop, als Menschenhasser gilt, aber er sagt gleich in der Eröffnungssequenz so richtig schön durch die vierte Wand in unsere Augen rein, dass er I don't hate my fellow man. Also er sei kein Misanthrop, aber irgendwie findet er dann doch immer sehr schnell Leute, mit denen er sich anlegen kann oder die, mit denen er irgendwie sich battlen und schießen muss. Mhm. Das geht irgendwie hat er so eine Art, sich immer gleich sofort Feinde zu machen und so anzulegen. Und natürlich ist das alles, ist er nicht selbst schuld.
Super, wie das angelegt ist, oder? Also wie er das gerade in dieser ersten Szene, wenn er da reinstapft in diesen Saloon oder wie man das nennen möchte. Und innerhalb von kürzester Zeit es schafft, also das sind ja irgendwie drei Dialoge oder was? Und dann knallt sofort.
Ja, finde ich genau. Super.
Also auch schön hinentwickelt. Ich bin ja im Moment auch im Western-Genre viel unterwegs. Also im Moment gerade nicht, aber war es ja jetzt eine ganze Zeit lang mit Red Dead Redemption 2. Und das ist auch, da dauert es halt viel länger, bis man da mal wirklich in eine Schlägerei gerät. Selbst wenn man es mal forcieren möchte.
Oh. Okay.
Ja.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass es dann noch schneller geht, aber.
Nee, also natürlich, wenn ich rumschieße, klar, aber wenn ich nur anfange, die Leute anzupöbeln, das dauert ewig. Och, die sind so gutmütig und dann versuchen sie sich erstmal zu verprügeln und ja, dann kannst du irgendwann mal losschießen.
Das ging in GTA schneller, vor allen Dingen, wenn du den Schwarzen gespielt hast.
Ja, das stimmt.
Da hatte Rockstar doch einen anderen Kommentar abzugeben. Ja. Was bitter ist, aber wahrscheinlich auch nicht ganz so weit weg von der Wahrheit. Jedenfalls, das ist die erste Geschichte. In der zweiten, gespielt von, jetzt habe ich seinen Namen gerade, Blake Nelson. Der spielt den Buster Scruggs in dieser ersten Geschichte. Dann haben wir in der zweiten Geschichte den etwas glücklosen Bankräuber gespielt von James Franco, der versucht, eine völlig einsame Bankfiliale zu überfallen.
Absurd.
Und die Szenerien, die sich daraus ergeben, sind also auf eine Art urkomisch. Also der Film hat ja schon hin und wieder mal so komische Momente, aber dann halt auch immer wieder so tragische Einwürfe. Und es kommt hier dann James Franco zum einen in einem sehr absurden Shootout zu sein, vor allen Dingen gegen einen sehr absurden Gegner. Und dann aber auch gegen Ende dieser Episode, ohne jetzt vorwegzunehmen, wie das ausgeht, auch wenn es, glaube ich, sogar im Trailer leider drin ist, den vermutlich lustigsten Satz des Films zu sagen. Weil der so absurd ist und also, ja. Du weißt, was ich meine, oder? Direkt bevor dem Ende dieser Szene, also dieses Abschnitt, wie sagt man, wenn es dieser Episode, wenn es ein Episodenfilm ist, dann muss das wohl die Episode sein. Genau. Dann haben wir eine Episode mit Liam Neeson. Er spielt einen Schausteller, könnte man sagen, der hat als sein Künstler hat er einen armen Kerl dabei, der weder Arme noch Beine hat, aber dafür den Ozymandias komplett zitieren kann oder komplett auswendig vortragen kann und das auch Abend für Abend vor irgendwelchen seltsamen Gestalten in irgendwelchen komischen kleinen Orten machen muss oder macht oder wie auch immer. Und am Anfang fällt das noch so ein bisschen auf Anklang und dass die Menge an Publikum, die er so empfängt, wird dann von Abend zu Abend schlechter und weniger. Und das wiederum bringt die Liam Neeson-Figur, also den Schausteller, der ihn quasi ja, sagen wir mal, durchfüttert und beschäftigt, wenn man so will, dann doch irgendwie auf drastische Gedanken, auf drastische Business-Entscheidungen.
Ja, hier finde ich es total spannend, wie sie innerhalb von also mit zwei Einstellungen das komplette Verhältnis zeigen können zwischen den beiden Männern.
Ja, und auch wie man im Gesicht von Liam Neeson ohne jeglichen Dialog ablesen kann, was durch seinen Kopf geht.
Ja, und auch von dem anderen. Ich weiß schon gar nicht, wie der heißt.
Das ist, glaube ich, so ein Harry Potter Darsteller, gell? Ich habe seinen Namen jetzt auch gerade nicht auf der Pfanne. Dann haben wir die Goldgräber-Geschichte mit, wenn mir die Namen immer einfallen würden. Ich hatte sie alle irgendwie
Tom Waits. Parat.
Tom Waits, genau der.
Dass ich mal Namen kann.
Ja, doch, Wahnsinn.
Was hier passiert.
Eine sehr ruhige Geschichte in einem wunderschönen Tal, wo Tom Waits spielt einen Goldgräber, der einen Esel dabei hat mit seinem ganzen Hab und Gut und der kommt da in dieses Tal und es scheint komplett unberührt von jeglicher Art von menschlicher Interaktion und guckt dann mal so in dem Fluss, der da durchs Tal fließt, ob da Gold zu finden ist und findet dann so ganz kleine Mini-Fitzelchen und die setzen ihn aber irgendwie so auf die Spur und
cool, wie er das macht, ja, so hier, genau. Oh, das ist genug, das so, oh, das behalte ich, zurück,
weiß genau. Er genau. Und wir sind dann halt dabei, wie jemand dort versucht sozusagen sein Glück im Gold zu finden und was das dann so mit sich bringt, wenn man dieser Profession nachgeht. Das ist dann so die Geschichte.
Genau. Die Interaktion mit der Eule fand ich sehr lustig.
Ja, die Interaktion mit der Eule ist schön. Man weiß am Anfang nicht so, was soll das jetzt? Was macht diese Eule da immer?
Mhm.
Und er redete immer so ein bisschen mit sich selbst, was es irgendwie ganz, ganz interessant macht. Das ist auch toll gespielt einfach, so dieser alte, bobelige Kerl.
Der spielt es super, finde ich ganz toll. Also.
Und
warte hinten raus.
Ja. Genau, aber da wollen wir jetzt auch nicht zu viel spoilern. Wie lang sind eigentlich diese Geschichten? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ist schwer zu sagen, gell? Das ganze Ding geht 2 Stunden, ein bisschen was, 2 Stunden 10 oder so?
Genau. Ich würde sagen, so zwischen 10 und 20 Minuten. Also für mich fühlen die sich so an, wie so ein Kurzfilmabend. So ein bisschen Shorts at Moonlight zu einem Thema.
Stimmt, ja. Ein bisschen ist das so. Genau, dann haben wir eine Geschichte über einen Trail, also so ein Wagentrail, der irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich nach Westen zieht oder so, wie die das halt so gemacht haben damals, mit diesem typischen Planwagen. Und man ist da in einer riesigen Kolonne von Planwagen unterwegs und natürlich hat das die ganze Zeit die Gefahr, dass man da irgendwie von irgendwelchen Outlaws überfallen wird oder von Indianern oder was weiß ich was. Und demzufolge gibt es da so Leute, die sich um diesen Trail an sich kümmern. Und wir lernen dann halt dort eine Dame kennen, die relativ schnell den Verlust ihres Bruders erleiden muss. Der stirbt nämlich an, ich weiß nicht, Cholera oder sowas. Und jetzt ist sie so ein bisschen hilflos, weil so ein Trail für die Frau alleine in damaligen Zeiten mit dem, was man Frauen dort damals zugemutet hat und was sie, also, und was man ihnen nicht zugetraut hat, das muss man vor allen Dingen sagen, genau. Und demzufolge dem, was sie sich selbst zutraut in dieser Situation, mit dem Wagen und ihrem ganzen Hab und Gut und das Ziel, wo sie hin wollte, war auch mehr das Ziel ihres Bruders und nicht so sehr ihr eigenes. Das ist also alles so ein bisschen schwierig und dann entwickelt sich da eine zarte Romanze zu einem anderen Herrn aus diesem Trail und das Ganze dürfen wir dann verfolgen. Spielt dann noch ein kleiner Hund mit einer Rolle und ich weiß nicht was alles und ein Indianer und keine Ahnung was. Die wahrscheinlich traurigste Geschichte dieser ganzen Anreihung. Und dann die letzte Story, wenn ich jetzt keine vergessen habe, haben wir sie jetzt alle?
Nee, das war's, jetzt kommt noch eine, genau.
Die letzte Story, eine Kutschfahrt mit einigen Herrschaften drin, da sitzen glaube ich 5 Leute in der Kutsche, zwei Kopfgeldjäger, eine feine Dame, ein Franzose und ein Trapper, der eigentlich die ganze Zeit immer ohne Menschen in der Wildnis lebt, aber hin und wieder muss er mal in die Stadt, damit er das Sprechen nicht verlernt, so nach dem Motto. Und die feine Dame, die irgendwie in die Stadt möchte oder in das Fort, wo sie hinfahren, um ihren Mann wieder zu treffen, von dem sie jetzt irgendwie die letzten Monate oder Jahre getrennt war, weil der irgendwie, keine Ahnung, was anderes machen musste, medizinisch oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Und die beiden Kopfgeldjäger, die ihre Fracht, die sie dead or alive abliefern dürfen und sie bevorzugen eigentlich immer den einen Zustand, der sich leichter transportieren lässt, den haben sie auf dem Dach und dann ist da noch der Franzose, der, wo man nicht weiß, was der so will, aber der ist halt Franzose. Und die diskutieren dann so ein bisschen über die Liebe und über die Natur des Menschen und über den Tod und da finde ich, kommt dann so langsam zum Tragen, dass dieser ganze Film, das ganze Thema des ganzen Films ist tatsächlich Tod und der eigene Umgang damit. Und dass wir schaurig gerne Geschichten über den Tod hören und die hören wir eigentlich am liebsten, wenn sie realistisch sind, wenn sie um uns gehen, aber doch nicht ganz um uns. Also um uns, aber nicht um uns. Hm. Und das wird in diesen etwas verschwurbelten letzten Teil, der so für sich genommen erstmal irgendwie wirr ist, weil man am Ende nicht weiß, was, also vor allen Dingen das Ende dieser Geschichte, ich will das jetzt alles nicht vorwegnehmen, lässt einen so ein bisschen zurück, sodass man denkt, hä?
Ja, das
war's. Die anderen haben irgendwie was Klares erzählt und die ist so am Ende einfach irgendwie zu Ende. Und aber irgendwie bringt es das, wenn man dann zurückschaut, auch das, was der Kopfgeldjäger hält, einmal so einen längeren Monolog mit einem sehr schockierenden Geständnis und der Franzose fasst einmal so ein bisschen so nebenher die Natur des Menschen zusammen und sagt da so ein paar Dinge, die man als Rückgriff auf die vorherigen Geschichten lesen kann und da hatte das Ganze so eine Klammerfunktion und deshalb fand ich die letzte, rundet das nochmal ab mit einer Art und Weise, die ich vorher nicht erwartet hätte, als dass sowas nochmal kommt. Also dass überhaupt nochmal so eine Klammerung kommt, die ich vorher einfach nicht gesehen habe. Vielleicht, weil ich auch zu dumm bin oder so, keine Ahnung, aber ja, da sterben immer wieder Leute, aber das ist man ja gewöhnt von Western-Filmen. Dass aber sozusagen der Tod an sich wahrscheinlich das Thema des Films ist. Oder die Sterblichkeit von uns Menschen. ist mir dann im letzten Teil irgendwie so ein bisschen klar geworden, ob das jetzt das ist, was die Coens damit sagen wollten oder ob das nur das ist, was ich da jetzt rausgesehen habe. Ja, das kann man jetzt mal dahingestellt lassen, aber ich fand, die letzte hat es rund gemacht irgendwie.
Mhm.
Wie, jetzt habe ich die ganze Zeit geredet, wie mochtest du denn den Film leiden?
Mich hat er zwischendurch ganz schön runtergezogen.
Mit der Wagon Trail Geschichte?
Die auch, aber auch vorher schon irgendwie diese mit dem Künstler ohne Arme und Beine. Das war so irgendwie nichts für mich. Sodass ich das über 3 Abende sogar geguckt habe. Ich habe immer 2 Geschichten geguckt und dann, oh, jetzt machst du mal Pause. Und guckst am nächsten Tag weiter. Und dann wieder 2 und wieder 2. Und deswegen, und auch gerade die letzten beiden war die Motivation nicht sehr hoch, da noch weiterzumachen. Gut, dass ich es gemacht habe. Es geht mir ähnlich wie dir, das ist dann irgendwie so eine Runde oder zumindest eine Idee von Zusammengehörigkeit ergibt. War schon mehr Kampf als, also es hat mir nicht so richtig Freude gemacht, das zu gucken, weil es zu anstrengend, also ich empfand das als, wahrscheinlich wäre es sogar besser gewesen, wenn man das irgendwo im Kino oder in einem Abend, wo man eben nicht einfach ausschalten kann, schaut. Jetzt bei Shorts and Moonlight oder wie, wenn du im Kino bist oder wenn du mit Freunden den Film guckst, dann guck mal den halt durch, bis der fertig ist. Ich glaube, da nimmt man dann auch noch mehr mit, was so diese Zusammengehörigkeit von den einzelnen Geschichten. Ich musste mich dann am 3. Abend wieder erinnern, so, wie war das denn jetzt? Wie ging das nochmal von vorne? Ach ja, stimmt, das war ja das. Und jetzt war ich auch sehr froh, dass du hier die Zusammenfassung gemacht hast und dich um die Filme gekümmert hast. Ja. Das wollte ich jetzt. Was mir aber sehr, sehr gut gefallen hat, ist der Look. Also, es sieht halt.
Er ist wirklich, ja.
Brutal gut aus. Sehr dreckig, nicht so poliert, wie viele moderne Filme jetzt. So dreckig westernmäßig. Das gefiel mir echt gut.
Aber dann auch so verspielte Effekte drin, gell? Also ich meine, diese eine Szene, die man, glaube ich, auch immer sieht, wenn man so einen Trailer oder sowas dafür guckt, aus der ersten Geschichte, wo Buster Scruggs gleich in dieses erste Ding, wo er den Streit anfängt, den du vorhin schon mal erwähnt hast, reinkommt und steht vor der Tür und da leuchtet noch so das Sonnenlicht irgendwie durch das Fenster und er klopft sich den Staub aus den Klamotten und tritt einen Schritt nach vorne oder geht so 2 Schritte nach vorne weg und bleibt quasi so ein Schatten seiner selbst als Staubwolke, Buster Scruggs förmige Staubwolke in der Luft stehen für so einen kurzen Augenblick. Und das verbunden mit dem Ende dieser Geschichte.
Da war der Special Effect eher dünn, fand ich. Irgendwie haben die Perspektiven da nicht zueinander gepasst.
Ja, aber man, also weißt du, das ist so, die Bilder sind sich sehr gleich.
Ja, total.
In der Art.
Ja.
Und da sind dann auch so verspielte, andere quatschige Sachen, das habe ich dann in irgendeinem YouTube-Dings, da habe ich nochmal sowas geguckt am Schluss. Es gibt da eine Szene, das ist mir im Film nicht aufgefallen, aber wenn man das in Slow Motion guckt, der Bartender in diesem Ding, der wird ja dann von Scruggs erschossen und das Einschussloch, da scheint die Sonne durch. Und es sind so, wenn du das dann noch siehst, denkst du dir so, okay, da kann man wahrscheinlich noch so viel in den Details finden.
Ja.
Ich will gar nicht wissen, was man noch entdeckt, wenn man in dieser größeren Bar-Szene, die dann danach folgt, wenn man da jetzt noch rumsuchen würde, was man da noch alles entdecken könnte, gibt es wahrscheinlich noch viel Kleinigkeiten. Und das ist das, was du wahrscheinlich meintest mit Optik ist so poliert und so schön irgendwie. Auch diese Tom Waits, dieses Tal.
Ja, das, aber auch das Bühnenbild-Setting von eben zum Beispiel dem Saloon oder dieser Prärie, finde ich, sieht so vermeintlich echt aus. Nicht, okay, da ist jetzt hier, hat jetzt jemand ein schön neues Set gebaut und irgendwie drei Reisigzweige irgendwo hingeworfen, sondern nee, das ist dreckig, da ist gelebt, das ist vermeintlich, natürlich weiß es keiner genau, so könnte das da sogar ausgesehen haben zu der Zeit. Das geht mir in vielen Szenen so. Das fand ich sehr, sehr schön. Auch wenn immer der ersten natürlich auch so quatschige Einstellungen sind, aber gerade der Saloon hat überall Staub und alles. Das, die haben ja nicht dicht gebaut. Die Tür war immer offen und naja, es war jetzt nicht die trockenste, also nicht die Gegend, wo kein Wind und Dreck durch die Gegend fliegt. Also so sah es halt dann auch aus.
Ja, und so quatschig diese erste und zweite Geschichte ist, so ernst. Ich habe auch das Gefühl, dass sie nach hinten hin dunkler werden. Also
ja.
Und zwar nicht nur, was ihre Thematiken angeht, sondern auch visuell. Also in der ersten Geschichte hat er noch diesen weißen Anzug. In der zweiten Geschichte ist es auch noch taghell und alles ist irgendwie nice. Und dann schon in der Geschichte mit dem Künstler, da ist es schon, wobei die müsste von der Optik her, müsste die quasi nach dem Goldgräber kommen, die kommt aber davor, gell?
Mhm. Ja.
Ja, dann stimmt es nicht so ganz, aber die ist schon ziemlich dunkel, so von, ja, also sowohl von der
Nacht und
oh. Ja, aber auch, also die ist von der Thematik her sehr viel dunkler.
Fies, ja.
Als auch von der Optik her sehr viel dunkler und die letzte Geschichte spielt quasi auch fast die ganze Zeit in so einer Nachtfahrt in dieser Kutsche. Mhm. Oder die geht dann in die Nachtfahrt über und endet dann auch nachts. Ja, also ich fand es so wirklich toll gemacht und halt an manchen Stellen wirklich, wirklich bitterböse, traurig, an manchen Stellen lustig, an manchen Stellen realistisch, an manchen Stellen totaler Klamauk-Quatsch. Also so dieser Indianerangriff zum Beispiel könnte jedem anderen seriösen, ernsthaften Western entnommen sein.
Ja.
Ja, und andere Szenen dann wieder, die passen halt zu den Cones. Das ist halt so Cone-Humor, der so ein bisschen seltsam, schräg, überdreht ist. Ja, was machen wir jetzt daraus? Jetzt müssen wir da irgendwie Punkte dranhängen.
Man möchte fast jede Geschichte einzeln bewerten, aber es gilt ja schon als Gesamtkunstwerk.
Ja, vor allen Dingen am Ende musst du das dann ja auch wieder irgendwie einen Durchschnitt rühren oder so, da kommst du ja auch nicht weiter mit.
Ja, stimmt. Naja, aber man könnte ja irgendwie sagen 7, 3, 5, 1, 2, 7, weiß ich nicht, irgendwie so.
Okay.
Und dann kann man das hinschreiben. Also ich bin nicht begeistert, ich würde so 6,5 Punkte geben, aber Leute, die sich nicht so leicht runterziehen lassen von sowas wie ich, kann man das durchaus empfehlen. Und wer Bock auf Western hat, und auf Kurzfilme, finde ich, kann man sehr gut gucken.
Okay, ich lege einen drauf, ich gebe 7,5 Punkte. Und ja, wer Lust auf Western hat und genau. Also ich schließe mich sonst meinem Vorredner an.
Ich trage das jetzt sogar mal in unser Dokument ein, dann brauchen wir nicht wieder zu überlegen, wie viel wir eigentlich auch gegeben haben.
Das ist eine fantastische Idee. Ja. Schön kann man aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist jedes Mal nach dem Schnitt dann so dieses, wir müssen den Artikel schreiben, da muss diese Zahl rein. Warum haben wir die nicht notiert? Was hab ich gesagt? Ich weiß es nicht mehr.
Kannst du bitte nochmal schnell in den Artikel reinhören, was du gegeben hast? So, ja.
Genau. Jede Woche dasselbe seit 570 Folgen.
Genau.
Wenn Claudia dabei ist, dann schreibt Claudia das immer sehr pflichtbewusst auf. Das können wir einfach nicht so gut.
Ja, da sind wir nicht, also.
Da können wir nicht, ne? Da können wir nicht mit um.
Nee, das ist nicht. Ja, na gut. Das bringt uns, wie auch immer, zu unserer nächsten Kategorie. Du lächst ja schon geradezu danach, oder war das im Vorgespräch noch? Egal.
Das war noch im Vorgespräch, aber das ändert ja nichts daran.
Dass du dich jetzt auf die Droge der Wahl freust, weil du nämlich, also ich habe schon gehört, dass du Eiswürfel da hast. Was trinkst du denn? Hast du deinen Eiseimer wieder sauber gemacht, ja?
Ich habe meinen Eiseimer in der Spülmaschine gehabt und der ist jetzt wieder fit. Da ist das Eis. Und ich habe gerade jetzt, während wir über den Buster Scruggs Film geredet haben, habe ich festgestellt, dass ich offensichtlich den Bitter, den ich aus dem Schrank genommen habe, im Wohnzimmer gelassen habe.
Das ist ganz gut.
Das wird jetzt ein bitterloser Manhattan, aber diesmal ein Rum-Manhattan. Ich habe einfach mal wieder Bock auf Rum-Manhattan. Das habe ich ewig nicht gemacht.
Hm.
Weshalb ich jetzt Punta Mesa, also Wermut mit einem gelagerten Rum. Ich habe jetzt hier mal Old Monk.
Oh.
Und falls das nicht fruchtet, schütte ich da noch einen kleinen winzigen Schluck OFTD dazu. Wenn es dann nicht fruchtet, weiß ich auch nicht.
Dann trinkst du OFTD.
Dann wird das eine lustige Sendung hinten raus.
Ist ja nicht so, dass wir nicht letzte Woche uns auch schon betrunken haben. Also ich jedenfalls.
Also gucken wir nochmal bei OFTD drauf, was der hier, der hat 69%. Also das trinke ich besser nicht.
Geschmeidig.
Das wird geschmeidig. Nee, davon mache ich vielleicht nur ein CL oder so rein. Mal gucken, ob das was taugt.
Ja.
Ich schütte das mal zusammen und du kannst mal nachgucken, was wir sonst noch an Themen haben.
Ich wollte nur sagen, dass ich heute alkoholfrei trinke, weil ich irgendwie ziemlich mit Kopfschmerzen zu tun habe den ganzen Tag schon und irgendwie jetzt immer noch ein bisschen. Aber eine Sendung muss ja gemacht werden. Ich trinke Elisabethenquelle pur und fruchtig Limette, spritzig.
Okay, das war ein Produkt oder vier Produkte?
Nee, es ist ein Produkt. Die Firma ist Elisabethenquelle, die Linie ist pur und fruchtig, die Geschmacksrichtung ist Limette und die Darreichungsform ist spritzig. Ich hatte das letzte Woche oder vorletzte Woche, war ich bei meinem Bruder zu Besuch, da hatte ich das probiert und fand es richtig gut. Dann habe ich es mir auch selber gekauft und fand es hier eher so, geht so. Dann ist mir eingefallen, Mensch, du hast es bei denen mit Wasser verdünnt getrunken. Und mit Wasser verdünnt, da geht es dann wieder. Es schmeckt aber trotzdem wie ein Gimlet, bei dem man den Gin weglässt und Sprudel reingießt. Also quasi Roses Lime Juice mit Sprudel verlängert. Was anderes ist ja Limo dann auch nicht.
Wo du gerade Sprudel sagst, wir haben jetzt noch einen Soda, Max.
Oh. Da muss man den Negroni reintun, das ist geil.
Das soll man doch nicht, ne?
Wieso?
Ich glaube, laut Anleitung soll man nichts anderes sprudeln als Wasser.
Ja. Ja. Aber wer liest schon Anleitung?
Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Die schreiben das so nachdrücklich da rein, als ob dann alles explodiert. Ich konnte mir auch nicht so richtig erklären, warum ich das nicht darf, aber...
Neue Farbe in der Küche? Campari Rot? Geil, oder?
Sind das nicht diese komischen Läuse? Nein, das war früher nur so.
Das ist nicht mehr so, nee.
Man kann immer mal wieder diese Urban Legend von diesen Läusen rausholen. Das geht eigentlich immer.
Sind da immer noch diese Läuse drin? Ja, wenn du genau hinguckst, dann siehst du unten am Flaschenboden langschwimmen. Nein.
So sieht's aus. So, ich habe das Ding hier fertig gerührt.
Ja, dann.
War auch echt knapp. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal den ersten Schluck hier von dem stehenden Glas abtrinken.
Wenn
ich das jetzt hochhebe, dann habe ich alles versaut.
Eine
Sekunde, ich bin gleich zurück.
Ich kann mir so richtig vorstellen, wenn sich jetzt runter an die Tischkante beugt,
das
beißt und dann. Ja?
Ja, wenn ich das letzte Woche hätte ich meinen Schreibtischstuhl nicht so weit zurückfahren können in diesem Chaos, dass ich diesen vorbeugenden Move überhaupt hinbekommen hätte. Mittlerweile ist hinter mir ein Meter Platz voll gut.
Oh.
Es ist hier immer noch nicht, es ist noch weit entfernt von ordentlich oder benutzbar, aber es tun sich gewisse Dinge.
Aha, sehr gut. Ja, wie ist dein Getränk?
Es ist rumkräftig.
Okay.
Also der Bitter fehlt tatsächlich ein bisschen.
Schade.
Aber der OFCD macht das ein Versuch dagegen zu halten.
Okay. Man sollte immer irgendwo einen Taschenbitter dabei haben.
Ja, so richtig perfekt ist das nicht. Ich glaube, diese beiden Rums möchten eigentlich nicht zusammen. Also man kann das trinken, aber verkaufen kannst du das nicht.
Ich finde den Old Monk auch schwer zu vermixen, außer in einem,
ja,
im Ananas-Sauer oder sowas. Da ist er geil. Diesem Trio-Bar-Sauer. Das funktioniert wirklich gut, aber.
Ja, es ist, ich habe diese Flasche auch schon ewig und ist auch nicht mehr viel drin. War jetzt mal ein Versuch. Ich werde das austrinken, aber ich glaube, das muss man nicht wiederholen.
Okay, gut.
Gut. Ja, nächster Film.
Genau, du hast noch weitergeschaut und zwar Special Correspondence.
Special Correspondence, genau.
Ja,
da war genau. Ich mag ja.
Was ist das?
Genau, ich mag ja Ricky Gervais sehr.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie du zu ihm stehst. ist ja ein britischer Comedian und Schauspieler, der berühmt geworden mit der englischen Vorlage im Original sozusagen zu dem, was wir in Deutschland als Stromberg kennen. In England und den USA heißt es The Office und Ricky Gervais war da sozusagen der originale Stromberg. Das ist sozusagen sein Claim to Fame und hat noch viele andere Sachen gespielt. Viele kennen ihn vielleicht auch davon, dass er zweimal die Golden Globes moderiert hat und da jedes Mal für einen anständigen Eklat gesorgt hat, weil er doch im Grunde alle durch den Kakao gezogen hat und zwar richtig tief durch. Er ist als ein Großmaul, als ein Schandmaul bekannt und als ein glühender Atheist, der das gerne vokal verteidigt. So sagt man das nur im Englischen, ne? Wie sagt man das auf Deutsch?
Lautstark
verteidigt, genau. Aber wie gesagt, aus The Office, also man kennt ihn heutzutage mehr so als Comedian, aber eigentlich ist er eben auch Schauspieler und dieser Film ist jetzt sowohl written and directed and co-starred bei Ricky Gervais. Der andere Hauptdarsteller ist Eric Banner, den kennen wir auch aus verschiedensten Filmen und vielleicht früher noch als der Hulk, genau, und zwischendrin auch schon wieder tausend andere Dinge. Das ist lange her, das ist, weiß ich, 2004 oder so, oder 10 oder? Ah, okay. War ich gar nicht so schlecht.
Ja, ziemlich gut.
Der hat also
viel gemacht danach.
Ja, also ist Hulk ist echt schon lange her.
Okay,
also was haben wir jetzt hier? Eric Banner spielt einen Radiojournalisten, der gleich in der ersten Szene, sehen wir mal so, wie er so, was da so sein Modus operandi ist, also Crime Scene, irgendwer hat rumgeschossen in der Hotellobby, in der Eröffnungssequenz gleich des Films, so mit dem Opening Credits, er geht irgendwie an einem Spielzeugladen vorbei, kauft sich so ein Spielzeug-Polizei-Teddy, macht dem die Marke ab, schenkt den Teddy ohne der Marke irgendeinem wahllosen Kind, was da auf der Straße im Kinderwagen sitzt, bastelt die Spielzeug-Teddybär-Polizeimarke in sein Portemonnaie rein, geht auf die Crime-Scene zu, die da irgendwie zwei Straßenblocks weiter ist, hält diese Polizei-Teddy-Marke in seinem Portemonnaie so lose und total schnell irgendwie dem Polizisten, der da an dieser Strippe steht und keinen durchlassen soll, hin, faselt den irgendwie voll und läuft einfach rein. Stellt dann da irgendwie dem Typen, der die Leiche gerade vertüttelt, ein paar Fragen, bis er dann auffliegt und rausgeschmissen wird. Und dann geht er zu so einem Ü-Wagen hin, wo Ricky Gervais auf ihn wartet. Der ist nämlich sein Tontechniker von diesem Radiosender. Und schnappt sich ein Mikro und moderiert einfach mal so einen 30-Sekünder live ins Radio, ohne jegliche Vorbereitung, mit dieser Geschichte, mit den Informationen, die er jetzt gerade gesehen hat, und schmückt es halt noch so richtig schön so. Schmieriger Radiojournalist von Lokalradio denkt sich wahllosen Fake News Quatsch zu dem bisschen an dünnen Informationen, die er hat, aus, um das so zu so einer dramatischen Geschichte. Also aus dem toten Russen wird bei ihm sofort Russenmafia, aus der Tatsache, dass der Leiche ein Fingerglied fehlte, wird sofort, dass der irgendwie Three Finger Ivan oder so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, irgendeinen blöden Spitznamen verpasst er dem sofort. Und der ist sofort von der Russenmafia und die haben ihn töten lassen, weil irgendwas, keine Ahnung, also denkt sich einfach irgendeinen Scheiß aus und moderiert das aber so mit so einem Schmalz so hin, dass man sehen kann, dass so eine gewisse Art von Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall das attraktiv finden könnte. Halt so RTL 2 Niveau oder noch schlimmer. Als Radio-Dings. Und alle bewundern ihn total, inklusive Ricky Gervais, der man muss im Grunde sagen, am Anfang des Films wird er uns als Loser vorgestellt, der verheiratet ist mit einer von Vera Farmiga gespielten Frau, die sich mehr von ihrem Ehemann und ihrem Leben erhofft hätte. Die sind wohl damals irgendwie nach New York gegangen, weil sie dachte, er könnte über Radio und dann ins Fernsehen und könnte irgendwie berühmt werden und eine große Nummer und groß rauskommen. Und er ist jetzt nach 10 Jahren oder 15 Jahren, wie lange sie jetzt da sind, oder 20, keine Ahnung, ist er immer noch Radiotechniker beim Lokalradio und Tontechniker beim Lokalradio und das fuckt sie so ein bisschen ab. Und die Rolle ist auch geil fies gespielt, weil die so richtig eklig gemein zu ihm ist und die es so richtig dick spüren lässt, wie enttäuscht sie von ihm ist. Und er checkt es halt so überhaupt nicht, warum und wieso und weshalb, weil er ist doch Chief Technician und ist doch so gut in dem einen Computerspiel und sammelt diese Marvel-Figuren und es hilft ihr halt alles nichts. Und naja, also jedenfalls, das ist das Setup und dann haben wir einen Fall, dass sie dann doch irgendwie einen Auftrag von dem Chef kriegen, dass sie nach Bolivien fliegen sollen, um über den dortigen drohenden Bürgerkrieg zu berichten. Leider schaffen sie es nicht so ganz, den Abflug hinzukriegen aus Gründen. Landen sie nicht in Bolivien, sondern kommen nicht mal aus den USA raus. Das können sie aber ihrem Chef nicht sagen, weil dann werden sie beide gefeuert. Und also fangen sie an, Fake News zu produzieren. Und da hat dieser Film dann so ein bisschen seinen Anker in der Jetztzeit. Ja, sie fangen halt an, Fake News zu produzieren und denken sich einfach Sachen aus. Also sie sind in so einer Pension bei so einem Pärchen, die wirklich als extrem dumm dargestellt werden. Die sind so ein bisschen, die sind echt süß. So ein Pärchen, die sind beide so hohl, dass sie so eine Comic-Relief-Moment zukommen, den man eigentlich nicht braucht, weil das eh eine Komödie ist, weil alles Comic-Relief ist in dem Film. Aber die beiden sind so dumm, dass sie dann doch immer noch mal eine Pointe reinsetzen können, die man so hat nicht kommen sehen. Und naja, bei denen wohnen sie dann irgendwie so in so einem leeren Dachgeschossraum und da bauen sie ein Tonstudio auf und fangen dann an, so bolivianische News sich aus dem Arsch zu ziehen. Das kommt aber relativ schnell, fliegt das dann so weit auf, dass sie merken, das können sie jetzt nicht mehr lange durchziehen. Also tun sie dann so, als ob sie entführt worden sind in Bolivien von der Liberation Front und schicken so ein Erpresservideo. Und ab da nimmt das Ganze völlig absurde Züge an. Also der Trailer verrät dann noch, dass sie irgendwann damit sie aus dieser ganzen Nummer, die sie sich da reingemanövriert haben, irgendwie wieder rauskommen, müssen sie am Schluss dann wirklich nach Bolivien. Und mehr will ich auch nicht sagen. Aber ja, es ist eine ganz okaye Komödie, die tatsächlich mit Ricky Gervais die liebenswertere Figur hat, weil er halt so dieser Loser ist, auf dem Eric Banner auch immer rumhackt. Eric Banner spielt den schmierigen Radiojournalisten-Arsch als schmierigen Arsch, das kriegt er sehr gut hin. Und insofern sind unsere Sympathien dann bei Ricky Gervais, der das eher mittelmäßige Skript, was er auch selber verbrochen hat, dann doch besser spielt, als er es geschrieben hat. und von der Regie her fand ich so ganz nett. Es hat tatsächlich eine Menge Punkte, wo man sagt so, naja, okay, alles so wohlfeil hinkonstruiert, alles so ein bisschen einfach. Da ist jetzt kein doppelter Boden, da ist kein Subtext und nix, aber kann man so gucken, hat ein paar Lacher drin, schon Schlimmeres gesehen, ich sag mal 5,5, 6 Punkte, sowas in der Richtung. Wenn man Ricky Gervais mag, ansonsten hat man nichts verpasst, wenn man nicht gesehen hat.
Gut, verzichte ich drauf. Also nicht, weil ich den nicht mag, aber ach, mein Leben ist zu lustig, brauche ich keine Komödien mehr gucken. Apropos lustig, ganz lustig ist ja auch angekommen, letzte Woche meine grandiose Verwechslung von Olympus Has Fallen und White House Down. Wir haben dann ja letzte Woche schon in der Sendung besprochen, dass wir für diese Woche White House Down schauen. Wer die komplette Zusammenfassung hören will, Folge 301 sprechen wir ausgiebig über White House Down.
Ja, oder einfach letzte Folge, ne? Also irgendwer stürmt das Weiße Haus, nimmt den Präsidenten als Geisel. Diesmal sind es nicht die Nordkoreaner, sondern irgendwelche anderen Bad Guys.
Ja, stimmt. Ja, und das ist natürlich, im Endeffekt dann, ist schon sehr ähnlich und sehr das Gleiche.
Und dann kommt Gerard Butler, diesmal gespielt von Channing Tatum, und richtet das wieder. So, Pi mal Daumen.
Ja, aber wesentlich unterhaltsamer.
War in Olympus Has Fallen auch noch ein Kind mit drin? Du hast ihn noch letzte Woche gesehen.
Egal, der mir ist. Nee.
Da war das Kind draußen, ne?
Ja.
Egal, hier ist das Kind mit drin. Und muss am Schluss irgendwie Fahnen schwenken. Ist ganz wichtig. Viel Fahnen schwenken.
Ja. Immer ist das eigene und dann das Präsidentenkind oder so ähnlich. Das ist verschwimmt. Ja.
Ja, wie fanden wir das?
Ich war wesentlich besser unterhalten und nicht so schockiert wie vor einer Woche noch bei Olympus Has Fallen. Du hattest es ja letzte Woche, glaube ich, auch gesagt, dass er sich halt bei weitem nicht so ernst nimmt. Also halt viel ironischer. Natürlich ist es ein harter Actionfilm, aber also für mich folgt er irgendwie diesen Actionfilm-Regeln wesentlich entspannter und bringt noch nicht so extra Drama dazu. Also natürlich gibt es mal schwierige Situationen zu lösen, die sich aber dann auch relativ bald wieder gut auflösen.
Ja, und er dreht halt alles auf 11, ne? Also das ist jetzt hier ein Roland Emmerich-Film.
Wir haben als Genre in der 301 angegeben, patriotische Monumentzerstörungs-Action. Ich denke, das trifft's.
Ja, ich denke auch, das trifft's. Wobei, das hat der andere ja auch gemacht. Also Olympus Has Fallen vernichtet ja gleich am Anfang erstmal so, nur um einen Punkt zu machen, das Washington Monument.
Ja.
Hier ist es das Weiße Haus, was traktiert wird. Ja. Auf unterschiedlichste Art und Weisen. Aber ja, was der halt nicht macht, ist so bissig ernst zu sein. Von den Schauspielern her, Channing Tatum macht es solide. Und als Bösewicht haben wir hier dann James Woods. Auch das solide gemacht. Jamie Foxx als Präsident, also auch gut besetzt, aber das kann man den anderen.
Sehr quatschig.
Sehr quatschig, aber halt als ein guter Schauspieler. Und
ja, klar.
Du kannst, aber das kannst du dem anderen auch nicht vorwerfen mit Gerard Butler und mit Morgan Freeman und so. War an sich ja auch gut besetzt, aber jetzt hast du diese beiden Filme nebeneinander und der hier ist so viel leichtfüßiger und so viel unterhaltsamer irgendwie.
Mhm.
Weil er sich halt denkt, ja, dann lass doch mal den Präsidenten irgendwie sauer werden, weil da Blut an seine Jordans kommt. Und dann weiß ich nicht, dann lass uns doch mal einen Airstrike aufs Weiße Haus ordern und mal gucken, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen.
Genau.
Und
was können wir denn noch kaputt machen? Wo können wir denn noch was in die Luft fliegen lassen? Wo können wir denn noch mal dickere Waffen anrücken? Irgendwie, wenn die einen mit Blackhawks kommen, kommen die anderen mit den Spezial-Super-Abwehrraketen und wenn die anderen die super Maschinengewehre auspacken, dann packen die anderen sonst irgendwas. Das ist schön, sie immer noch eins drauf, immer mehr.
Genau, immer noch eins mehr und dann natürlich die Präsidentenlimousine muss dann im amerikanischen Fernsehen vorne auf dem Vorgarten um den Brunnen.
So sliden. Lustig.
Ja, von den Effekten her nicht mehr ganz taubfrisch so, aber so lustig einfach.
Ja. Irgendwie.
Und
Air Force One wird schön abgeholt.
Gut. Abgeholt? Ja, okay. Abgeholt.
Ja,
kann man das nennen?
Ich wollte abgeschossen oder runtergeholt sagen. Also, ja, dann habe ich halt abgeholt gesagt.
Ja, also so maximale Lust an Zerstören von Dingen, die wo man davon ausgehen darf, dass das eher mal unwahrscheinlich ist, dass das passiert. Wie man das von Roland Emmerich eigentlich kennt.
Mhm.
Und das halt so mit so einer etwas unverkrampfteren Art serviert, dass es einem leichter verdaulich ist als der Unfug von Olympus Has Fallen.
Mhm.
Und trotzdem, wie du gesagt hast, also es ist an manchen Stellen ein ernster Actionfilm. Also
gibt
da so diese Schießereien so in den Gängen und so. Manchmal hat man halt wirklich auch, dass man denkt, ups, könnte jetzt ernst sein.
Genau. Aber er folgt halt den Regeln.
Genau. Ja, das ist wahrscheinlich das Entscheidende sozusagen. Dass man weiß, okay, das ist jetzt Quatsch. Es ist jetzt alles übertriebener Quatsch und für uns zum Lachen gedacht, aber wenn der Bösewicht dann auf unseren Mann schießt, dann ist das schon trotzdem gefährlich.
Mhm.
Und und es sind halt unfassbar viele so One-Liner, die halt so ein bisschen den Gravitas daraus beziehen, dass das halt der US-Präsident ist, der das gerade sagt.
Genau.
Das macht es dann halt irgendwie lustiger, als wenn das jetzt irgendwie Joe Schmock von der Ecke wäre. Ja, ja, ist schon. Also, von den beiden, ich glaube, das war damals auch schon unser Fazit, erinnere ich mich, als Claudia den anderen gesehen hatte und wir Olympus Has Fallen, kann man jetzt einfach nochmal direkt unterschreiben.
Oh, weiter hast du angucken. Wir haben für euch extra beide geschaut. Also nicht extra versehentlich.
Ja, ich habe jetzt nur White House Down geschaut, ich kannte den noch nicht und fand ich gut.
Ja.
War lustig.
Hat nicht wehgetan, gell?
Nö. Also ist natürlich auch so, sagen wir mal, leichte Kost, leichte Action-Kost, die sich so wegguckt, die man auch relativ schnell wieder vergessen wird wahrscheinlich.
Ja.
Und das ist jetzt keine Meisterwerk-Kategorie, aber auch in diesen Roland Emmerich zerstört alles Filmkategorie habe ich schon Sachen gesehen, die ich so eher so gähn fand, weil es dann
ja,
doch
die weniger Spaß machen, ja.
Ja, und der hier ist irgendwie, der hat so ein, der hält diese Balance zwischen, wo ist die Überdrehung noch witzig und unterhaltsam und wo ist dann nur noch so, ah oh ja, okay, mach das auch noch kaputt, komm, mir ist schon alles egal. Dann, es hat so einen Punkt, wo es dann kippt und den hat der nicht überschritten und das fand ich okay.
Ja.
Gut.
Ja,
also nun denn.
Lieber also, White House Down schauen.
Genau.
Sehr schön.
Und London Has Fallen hast du ja auch mal verrissen, glaube ich, ne? Weiß ich jetzt die Folgennummer nicht, aber.
Echt?
Siehst du mal. Fortsetzungen braucht es, glaube ich, nicht.
Nee.
Dieses ganze Thema.
Ich weiß auch nicht, wie man White House Down fortsetzen soll. Downing Street 10 Down? Naja. Kanzleramt Down? Hm. Ich weiß nicht.
oh Gott, ja.
Élysée-Palast Down? Ah, mhm. Naja, gut. Okay.
Ja, nee,
keine
Fortsetzung. Das wird nichts. Kanzleramt Down.
Ist übertrieben?
Ja, nee, da müsste wahrscheinlich so Kanzleramt Has Fallen. Ja, auch nicht gut. Nee. Ja, irgendwie sowas.
Genau.
Das brauchen wir nicht. Lassen wir bleiben.
Ja.
Wir ja, haben in ist, der
genau.
Bitte? Nee, ich mach nur.
Wir haben in der Vorbesprechung also gefragt, ja, was hast du hier letzte Woche gemacht und geguckt? Ich hatte ja letzte Woche schon angedroht, was ich machen würde. So kam es dann auch. Freitag kam die neue Staffel von Queer Eye raus. Und so wir die Möglichkeit hatten, ein bisschen freies Fernsehprogramm zu entscheiden, haben wir dann auch Queer Eye die ersten viereinhalb Folgen geschafft zu schauen und genauso famos, wie wir sie uns erhofft haben. Es macht wieder großen Spaß, den fünf Jungs dabei zuzuschauen, wie sie Menschen helfen, ihr Leben zu verändern, sich selber ein bisschen zu verändern, den ein paar Lebenstipps zu geben, ein bisschen Styling-Tipps, ein bisschen Essen, ein bisschen Kleidung und Wohnung, so Einrichtungen ein bisschen hübsch machen. Ja, ein großer Spaß. Also wer die ersten beiden Staffeln geschaut hat, kann man ungesehen direkt weitergucken. Wer es noch nicht geschaut hat, wie du vielleicht, doch nochmal drüber nachdenken zu gucken. Es ist wirklich unterhaltsam. Ist nicht so unsinnig wie so sonst so manche Makeover-Serie, die an einem Samstagnachmittag hier versendet wird.
Ich habe jetzt erstmal nochmal weitergeguckt, diese Häuserserie mit den mit den Amazing Houses of the World oder so.
Mhm.
Hab ich jetzt irgendwie, bin ich nochmal zurück in, habe festgestellt, dass ich beim letzten Mal irgendwo in der Mitte angefangen habe, was mir gar nicht bewusst war. Habe jetzt mal die ersten Folgen geguckt, wobei das auch völlig wurscht ist, in welcher Reihenfolge man das guckt.
Klar.
Jetzt habe ich geguckt, unterirdische Häuser und Berge. Wobei bei Berge bin ich eingeschlafen.
Oh ja.
Wenn ich danach wieder, wenn ich da auf der anderen Seite wieder rausfalle, vielleicht gucke ich dann mal Makeover-Shows, mal gucken.
Machen wir. Also zumindest mal eine so probehalbe.
Aber danach will ich doch bestimmt irgendwie, weiß nicht, neue Klamotten kaufen und mein, da habe ich doch kein Geld für. Und
dein Haus dein Style ist, ich sag mal, auf einem anderen Level, wo die Jungs anfangen.
Okay.
Also es geht halt oft um Leute, die sich eben selber stark vernachlässigt haben und auch wenig Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl haben und da Hilfe brauchen, einfach mal so zu sich selber zu stehen und dann eben auch mit sich selber was anzufangen.
Okay, also damit die Hubhöhe, die man da ansetzen kann, entsprechend fürs Fernsehen auch wirksam gezeigt werden kann.
Ja.
Verstehe.
Ja, und auch durchaus den Menschen helfen kann.
Ja, ja, gut, okay, ja. Das, ja, ja.
Genau, also nochmal eine Empfehlung, Queer Eye, wirklich sehr schön.
Auf Netflix nehme ich an?
Auf Netflix, genau. Ja.
Ja,
gut, das war's, glaube ich, mit Filmen, die wir hatten, oder?
Haben wir noch das irgendwas? War's mit Filmen, genau. Oder mit Bewegtbild, das war ja jetzt auch schon Serie und so.
Ja.
Wir hatten letzte Woche in den, irgendwie hatten wir mal übers Lockpicking und solche Sachen geredet.
Mhm.
Und warum man das beim Geocachen brauchen kann, da kam bei uns in den Kommentaren, schlug Daniel auf und hat uns ein bisschen erhellt, warum das wichtig ist. Und zwar war mir gar nicht so klar, er hat das so ein bisschen erklärt, dass Lockpicking ein sinnvoller Skill beim Geocachen ist, weil die Caches wohl immer extremer geworden sind in den letzten Jahren. Und er hat berichtet da, ihr könnt euch den Kommentar ja mal durchlesen zur letzten Sendung auf sneakpot.de, berichtet von irgendwie, man hängt dann am Seil in 15 Meter Höhe irgendwo und findet irgendwas und muss das dann da oben auf Lockpicken.
Das ist schon krass, oder?
Ich glaube, in meinem Kommentar habe ich nur gefragt, warum nicht gleich noch kopfüber? Das wäre doch noch schöner. okay, was mir nicht klar war, ist, wie extrem das geworden ist. So. Ich habe Geocachen nie selber so richtig ausprobiert. Ich habe mal einen gesucht, aber nicht gefunden. Aber es war auch nur so ein halbherziger Versuch. Ja, krass. Also,
ja.
Was da mittlerweile, da wird auf Bäume gestiegen und mit Seilen sich irgendwo abgeseilt und ich weiß nicht, was alles.
Ja, das ist krass, echt.
Ist schon so.
Mein Bruder hat das eine ganze Zeit lang sehr intensiv gemacht. Da waren wir mal irgendwie in Berlin zusammen. Und da waren wir irgendwie auf so einem, also wir waren mit mehreren Leuten da. Und er und seine Frau haben dann immer so, ja, wir sind mal kurz weg. Und dann setzen sie sich auf so eine Bank und dann rutschen sie hin und her und dann fassen sie unter die Bank oder machen sie irgendwas. Und dann haben sie irgendwas und dann spielen sie damit rum und dann räumen sie es wieder weg. Und dann, ja, wir haben jetzt gerade hier so einen Cache gelockt oder gecached. Wie heißt das? Gelockt, ja. Und das war schon immer, aber die sind nicht irgendwie da auf die hier Brandenburger Tor gekrabbelt oder Kanzleramt. Ach nee, warte, das war vorhin.
Da kriegst du bei beidem, glaube ich, sehr viel Ärger. Einmal bei den vom wie heißen die Leute, die die Kanzlerin beschützen? Ich weiß es nicht. Staatsschutz, nee, wer ist das denn? Ich habe keine Ahnung.
Personen.
Also bei denen, mit denen kriegst du, glaube ich, Ärger, wenn du aufs Kanzleramt steigen möchtest und.
Kannst ja vorher fragen.
Bei Brandenburger Tor sind sicherlich die Amis dagegen.
Ja, das finden die, glaube ich, auch gar nicht lustig.
Ja.
Also keine Cache dort lösen.
Genau. Wobei ich mal auf dem Gebäude neben dem Brandenburger Tor oben auf dem Dach stand.
Stimmt, ich glaube, das hast du hier sogar schon mal erzählt.
Das kann sein, ja. Was ziemlich geil ist, weil so nah kommst du der Quadriga sonst nie.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ziemlich
so
cool.
ein ziemlich krasser Blick, ja.
Ja, aber du hast auch sonst keine großen Cache-Erfahrungen gemacht.
Nee, gar nicht. Wir waren mal in Berlin, glaube ich, mal bei einem Cocktailtreffen mit irgendwelchen Leuten mal kurz unterwegs, aber da ist irgendwie auch nichts bei rumgekommen, was am Ende irgendwie berichtenswert gewesen wäre.
Okay.
Und ansonsten, nee.
Ich glaube, wenn das zu unserer, ich sag mal, ich nenne es mal aktive Studienzeit, also die Zeit, wo wir noch mehr studieren, also mehr in der Uni war, also mehr in Frankfurt waren als auf der Arbeit, das trifft's doch.
Ja.
Wenn das da richtig aktuell gewesen wäre oder wir es schon mitbekommen hätten, das wäre, glaube ich, auch was für uns gewesen.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber das war damals, also entweder war das damals, gab es das damals noch nicht oder es war zumindest überhaupt noch nicht so groß, dass wir das dann mitbekommen hätten.
Ja, oder es war groß und es hat uns vorbeigerauscht. Soll es ja auch geben.
Ja, aber, ja, natürlich wird es sowas auch gegeben haben, aber ich glaube, bei Geocaching hätte ich das mitbekommen irgendwie.
Ja. Naja, gut.
Nun denn, jetzt wird wahrscheinlich in den Kommentaren, wenn wir das nächste Mal erhält, dass Geocaching 1971 in Frankfurt am Main erfunden wurde und wir es einfach verpeilt haben.
Kann natürlich sein. Mein Cousin hat mal als Hochzeitsgeschenk für einen Freund so einen Reverse-Geocache gebaut.
Was ist das denn?
Quasi die beiden haben zur Hochzeit von allen möglichen eine große Kiste, Holzkiste bekommen, also was heißt groß, irgendwie 30 mal 50 Zentimeter oder so. Das Gemeine war, sie waren voll mit Münzen. Von, ich glaube, 18 Leuten, die denen was zur Hochzeit Gutes schenken wollten. Und wenn du, da war oben ein Knopf, den du drücken konntest, und dann ging quasi so ein Display an und hat halt die Entfernung zu dem nächsten Ort, wo sie hin müssen, gesagt. Und dann ist er wieder ausgegangen. Und wenn du dann, da musst du halt irgendwie erstmal in eine beliebige Richtung laufen, damit du weißt, ob du in die richtige Richtung läufst. Wenn du den Ort gefunden hast, dann wurde, glaube ich, eine Frage gestellt, die sich irgendwie auf den Ort bezogen hat. Also es war alles in Wiesbaden. Und dann hat, im Endeffekt haben sie dann irgendwie einen 3 Stunden Spaziergang durch Wiesbaden gemacht und haben halt unterwegs immer wieder Fragen beantwortet.
Okay.
Und
cool.
Mein Cousin hat das halt quasi selber entwickelt sozusagen, also auf einem Arduino programmiert und dann da reingebaut und ja, irgendjemand anders hat die Holzkiste gebastelt. Ja.
Als du zuerst Reverse Geocache gesagt hast, habe ich gedacht, die wurden in die Kiste gesteckt und mussten gefunden werden.
Auch lustig. Nein, lieber nicht. Das beruht auf einer eine Geschichte aus dem Internet, wo das jemand auch einem Freund geschenkt hat, aber da noch irgendwie viel raffinierter. Ich glaube, die hatten nur 50 also 50 Knopfdrücke, bis das Ding sich abgeschaltet hat und ausblieb.
Oh, okay.
Und das macht es natürlich dann nochmal schwieriger. Aber da waren dann halt keine Fragen dazwischen und so weiter. Genau, und wenn du an der letzten Station angekommen bist, ist natürlich aufgegangen. Ja.
Cool.
Folgendem Sushi-Restaurant mit Gutschein. Das war ganz cool eigentlich. Dann war quasi da drin, also sind sie angekommen und dann war der Gutschein drin für das Restaurant, von dem sie gerade stehen. Ja.
Ja, man kann schon coole Sachen machen so.
Ja, und also das kann sie auch weiterspinnen, also was wir uns für Sachen ausgedacht haben für den Cache allein. Du kannst ja richtig viele Sachen machen noch. Also, dass du irgendwo Sachen finden musst, die du dann wieder in die Kiste reintun musst und welche Knöpfe noch und hier und Hebelchen und ach. Ja.
Hebelchen und ach.
Ja, hier.
Ich wollte ja immer mal so eine useless Machine, hätte ich ja gern, muss ich sagen. Kennst du die? Ja, kennst du, oder?
Ich weiß jetzt nicht, was du genau raus willst.
Es gibt diese sinnlosen Maschinen, die man einschaltet und dann klappt die sich auf und dann kommt so ein Arm raus und schaltet sich wieder aus.
Ah ja, doch, das ist saulustig.
So eine hätte ich gern für einen Schreibtisch. Aber die einfachen, ich habe immer überlegt, ob ich mir so eine einfache einfach mal bestelle.
Mhm.
Aber die einfachen, die reagieren wohl zu schnell. Also du schaltest den Schalter an und du hast noch nicht mal den Finger weggenommen, da kommt dieses Ärmchen schon raus und macht es wieder aus. Und das ist wohl, wenn man davon Videos guckt, das ist so ein bisschen unbefriedigend, weil es so unpersönlich ist. Und die besseren Versionen, die haben so ein bisschen eine eigene Laune. Also die haben halt einfach mehrere verschiedene Modi, wie sie sich wieder ausschalten. Mal zögern sie ein bisschen, ist vielleicht so ein Random-Timer davor oder sie täuschen erstmal an, dass sie sich ausschalten und machen es dann erstmal nicht und machen es dann kurz danach noch, doch noch.
Ach so.
Du kannst nicht immer, also ich, selbst wenn sie nur 5 so verschiedene oder 6 verschiedene Versionen davon hat, kannst du nicht immer vorhersagen, was sie jetzt als nächstes genau wie tun wird, weil sie die halt random auswählt. Und das reicht eigentlich schon, um dem Ding so ein bisschen Persönlichkeit zu verschaffen. Das Problem bei den Maschinen ist wieder, die mit so ein bisschen Attitüde, die sind leider meistens hässlich, weil das ist immer dann dieselbe komische Plastikbox aus China. Und es gibt die auch in schön, mit Holz und so. Und da ist aber immer so dieses Schnellausschalten-Ding. Und
ich sehe schon,
das hat mich immer davon abgehalten. Ja, es gibt natürlich Bausätze und Zeug und man kann natürlich auch selber daran. Und eigentlich hätte ich das Ding nur gern auf dem Schreibtisch stehen, ohne so viel Aufwand. Ja.
Hat
sich noch nicht ergeben.
Sehr gut.
Ja, was haben wir noch aus der Rubrik Feedback? Gibt es kein Feedback, was mich gewundert hat. Ich dachte letzte Woche, als wir unsere bringen sich Staatschef öfter mal gegenseitig um Theorien. Also wahrscheinlich haben die Leute einfach gedacht, oh Gott, was haben sie denn jetzt und haben das Kapitel geskippt. Dazu kam leider nichts. Schade eigentlich.
Ja, schade. Aber
ich
glaube, da auch schriftlich was zu formulieren. Wir haben ja einfach so vor uns hingeblubbert. Wenn man da was zu schreiben möchte, das muss ja auch irgendwie zumindest ein wenig Hand und Fuß haben. kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht so leicht ist.
Ja, vor allen Dingen mit Artikel 13 dann jetzt müssen wir das ja alles löschen, wegen, wenn es Fake News ist. Das ist alles schwierig. Ja, also, dann beenden wir die Sendung an dieser Stelle, um deine Kopfschmerzen nicht weiter zu strapazieren. An die Hörer ergeht damit der Aufruf und an die Hörerinnen auch. Geht demonstrieren gegen den Klimawandel oder gegen Artikel 13 oder gegen beides. Oder schreibt Kommentare auf sneakpod.de über sich umbringende Staatschef.
Und?
Oder beides. Bitte?
Und auf jeden Fall Kommentare schreiben.
Ja, genau. Also oder und oder beides oder alles. Und wir danken fürs Zuhören. Die Filme, die wir besprochen haben, könnt ihr natürlich trotzdem auch kommentieren auf sneakpod.de oder bei Twitter oder bei Facebook oder wo ihr uns sonst so findet. Es ging um The Ballad of Buster Scruggs, um Special Correspondence, um White House Down und um Queer Eye Staffel 3. Nächste Woche geht es um was anderes und da könnt ihr wieder einschalten. Das war die 571. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.